Moin Leute und herzlich willkommen zur 24. Folge von den Bully Nerds und damit natürlich auch zum 24. Spieltag der Bundesliga an einem Montagabend, dieses Wochenende ohne Montagsspiel, endlich, aber dafür wie immer, gewohnterweise mit dem Tim. Hallo Tim.
Hallo.
So, wie gesagt, wir haben Gott sei Dank diese Woche mal kein Montagsspiel. Es ist aber Rosenmontag, das heißt, hier in Köln wird wenig gearbeitet und sehr viel gefeiert und ich hatte deswegen genug Zeit, mich heute vorzubereiten und ja, ich würde sagen, wir starten einfach direkt. Und zwar hatten wir keinen europäischen Rückblick.
Nein, aber einen Vorblick. Woche.
Nein.
Der kommt
aber,
am Ende.
Genau, aber den können wir eigentlich auch jetzt schon machen, oder? Oder willst du den lieber danach machen?
Können wir auch jetzt machen.
Also, weil es ist ja jetzt quasi nicht so viel. Also, wir gehen ja nur die deutschen Mannschaften durch. Das ist halt, ja. Dann würde ich sagen, machen wir den zuerst und dann ist das erste Spiel, über was wir danach reden, Augsburg gegen Dortmund. Aber machen wir erstmal Europa.
Erstmal Europa, ja. Aber Dortmund ist ja schon richtig, weil die haben jetzt am Dienstag ihr Rückspiel gegen Tottenham. Und ja, spricht wenig dafür, dass das nochmal spannend wird.
Ja, wir hatten schon drüber gesprochen, ne?
Dortmund, der Form von der Hinrunde, den könnte man 3-0 zu Hause zutrauen. Jetzt dem Dortmund von der Rückrunde, ja, eher nicht so.
Der ist schwierig im Moment.
Wer weiß, aber gut, ein frühes Tor. Aber ja, es wird sauschwer.
Also das Ding ist halt, Tottenham weiß ja auch nicht so richtig, worauf sie sich einstellen müssen. Das ist ja auch so ein bisschen das Ding, gerade auch, weil sie ja in Dortmund spielen und so weiter und so fort. Und wenn Dortmund halt jetzt anrennt und hier steht es nach 10 Minuten 2-0, ich glaube das zwar nicht, aber wenn das der Fall sein sollte, dann ist das Ding halt wieder komplett offen, ne?
Ja, klar, aber ich sehe es halt nicht, dass es nach 10 Minuten 2-0 steht.
Weil nee, im Moment
auch, tatsächlich nicht. Auch wenn Tottenham in der Liga gerade in den letzten Wochen zumindest den Anschluss ans Meisterschaftsrennen verloren hat, ist das halt besser als das, was Dortmund. Und dann noch mit dem 3-0-Vorsprung im Rücken sehe ich nicht, dass dieses Achtelfinale.
Ja, also da müsste sich Tottenham schon ziemlich in die Nesseln setzen, um das nochmal wegzuwerfen. Das kann man, glaube ich.
Mal und genau wo so jetzt sagen. Auch das Achtelfinale losgeht in der Europa League. Frankfurt beginnt zu Hause gegen Inter Mailand. Glaube ich, schon letzte Woche nach der Auslosung etwas darüber gesprochen.
Ja.
Wird schwerer Gegner, aber alles ist möglich.
Ich wollte gerade sagen, Mailand
das
hat
kannst
sich
du jetzt halt nicht mit normalen Partien.
Mailand hat sich jetzt nicht so gut verkauft gegen Cagliari am Wochenende.
Frankfurt jetzt auch nicht unbedingt.
Ja, nur dass man halt quasi als Sieger vom Platz gegangen ist. Sag ich jetzt mal, das ist da vielleicht jetzt nochmal der kleine, aber feine Unterschied, aber da können wir gleich beim Frankfurt-Spiel drüber reden. Aber im Großen und Ganzen glaube ich auch, dass das auch einfach ein Matchup ist, wo es keinen, wie sagt man, keinen Favoriten gibt. Und ja, also wird also quasi, das ist ja immer 50-50, aber das ist wirklich eine klassische 50-50-Situation. Und wir hatten ja auch schon mal drüber geredet, ist erst in Frankfurt. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, aber ich sag mal so, ich bin ja dann so jemand, ich sag, naja, wenn du zu Hause ein 4-0 holst, dann, ne?
Da passt aus, dass du noch ein Tor schießt und dann bist du durch, ne?
Eben, genau, also von daher und es ist ja dann auch mittlerweile dann jetzt schon durch, dass Frankfurt 13.500 Auswärtskarten bekommt für das Spiel in Mailand, das heißt, ich glaube, in dieser Arena in Mailand gehen, glaube ich, 40 knapp rein, nee, oder nee, nee. 35, nee, nee. Oder ist sie größer?
Größe.
Okay.
80.000.
80?
80.
Alter, was ist das für ein Riesending? Ach du Scheiße. Ja, okay, das, gut. Never mind. ja, aber ich weiß jetzt nicht, was die für eine Auslastung haben vom Stadion her und wie viel da ist, aber selbst, aber so oder so, 13.000 Leute sind schon, sag viel. Also da hast du auf jeden Fall auch genug Support mit dabei. Und ja, sind wir mal gespannt. Ich würde sagen, wir fangen, wie gesagt, jetzt dann einfach ganz normal mit dem Bundesligaspieltag an oder gehen jetzt zum Bundesligaspieltag über.
15.000 im Schnitt.
15.000 im Schnitt in der Euroleague. Oder allgemein.
In der Euroleague jetzt.
Achso, das ist ja nicht so viel. Naja. Hoppala, da bin ich kurz gegen das Mikrofon gekommen. Also, BVB gegen den FC Augsburg. Und ja, das ist mal wieder die Situation gewesen, dass der BVB vorlegen muss, weil es nur 3 Punkte auf die Bayern waren. Und naja, ich sag mal so, man hat es tatsächlich geschafft, diesen Puffer komplett wegzuwerfen, weil man 2-1 gegen Augsburg verloren hat, was mich oder auch anhand von unserer Tippliste nicht nur mich, sondern uns alle, glaube ich, verwundert hat. Und es ist komisch, weil es tatsächlich wieder eine Niederlage gegen eins der, ja, sagen wir mal, abstiegsbedrohten Mannschaften ist. Also die einzigen 2 Niederlagen waren jetzt gegen Düsseldorf und gegen Augsburg aus Dortmunder Sicht. Und Düsseldorf war ja zu dem Zeitpunkt, als sie verloren haben, Tabellenletzter. Jetzt Augsburg als 15. Was sehr, sehr auffällig war, war, dass Dortmund jetzt nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft war, was halt natürlich auch zu erwarten war. Allerdings war Augsburg auf der einen Seite unfassbar effektiv und, was auch nochmal aufgefallen ist, alle 3 Tore, also sowohl das Dortmunder Tor als auch die beiden Augsburger Tore, sind nach absolut katastrophalen Abwehrfehlern gefallen. Und beide Abwehrreihen haben einfach komplett gepennt. Und es ist, also, ich sag mal so, wenn Götze noch den einen oder anderen schärferen Schuss abgeliefert hätte, wäre es jetzt wahrscheinlich auch nicht bei der Niederlage geblieben. Dann wäre es wahrscheinlich noch ein Unentschieden geworden, weil der auch noch die eine oder andere gute Chance hatte. Aber im Großen und Ganzen muss man natürlich sagen, was jetzt die Meisterschaft angeht, ist es jetzt natürlich sehr, sehr spannend erstmal wieder, aber im Großen und Ganzen an so Spielen kannst du halt die Meisterschaft wegwerfen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass Augsburg sich meiner Meinung nach einfach nur komplett hinten reingestellt hat und alles zugemauert hat und auf Konter gewartet hat, sondern es waren halt diese Abwehrfehler, die auch dann im Nachhinein ja sogar von Bürki nochmal thematisiert worden sind, weil er ja diesen Spruch gebracht hat, der viel zitiert war jetzt am Wochenende, von wegen, ich muss mich manchmal beherrschen, auf dem Platz niemanden den Kopf abzureißen. Und es ist sehr, sehr auffällig, dass das beim BVB in den letzten Wochen immer wieder passiert ist, oder beziehungsweise eigentlich kann man sagen, seit dem Beginn der Rückrunde. Und man hat jetzt, es ist jetzt noch bei den 3 Punkten geblieben, zumindest so lange, bis wir über das Bayern-Spiel gesprochen haben mindestens. Ja, aber man war die eigentlich bessere Mannschaft, aber konnte nichts draus machen und man kann sich durch sowas natürlich die Meisterschaft versauen.
Ja, definitiv. In der Woche, oder in der Woche, Bayern mit dem wären dem Spiel in Augsburg, wo sie auch haben aber ihre 3 Punkte da mitgenommen. Fragt halt auch keiner mehr wie. Weil Tore kassiert. Tatsächlich fand ich die Bayern defensiv abfälliger als Dortmund. Einmal vor dem 2. Tor von G der individuelle Fehler. Auch das 1. Das kannst du eigentlich verhindern. Also wie die da Schuss erst geblockt wird, dann kommt er nochmal selber an den Ball und kann ihn nochmal ablegen. War jetzt nicht so, dass Augsburg da offensiv ein Feuerwerk abgebrannt hat, aber wir haben es halt geschafft, gegen die Dortmunder Defensive 2 Tore zu erzielen und das offensiv nicht ganz so viel eingefallen. Ja, hatten ein paar gute Chancen, davon haben sie dann auch wieder alle verballert, dann Alcacer getroffen hat. Und das ist so ein bisschen das Symptom, was du schon gegen Nürnberg gesehen hast, wo sie es auch nicht geschafft haben, Tor zu erzielen, wo sie zwar hätten einen Elfmeter bekommen müssen, aber wo du denkst, aus dem Spiel heraus musst du auch trotzdem, oder einem anderen Standard, muss doch irgendwie möglich sein, dass der Tabellenführer da ein Tor erzielt.
Ja, und vor allen Dingen muss man jetzt mal dazu sagen, also hier beim Kicker steht auch Chancenverhältnis 3-8 bei 9-17 Torschüssen. 17 Torschüsse, da, und vor allen Dingen, man kann jetzt nicht sagen, naja, Reus fehlt und dies, das und was weiß ich nicht noch was. Ich meine, klar, der ist nicht fit, Der hat nicht voll gespielt und der muss erstmal wieder reinkommen und was weiß ich nicht noch alles. Aber da muss halt einfach mehr kommen. Und das ist jetzt, man darf halt dabei nie vergessen, das ist quasi auch noch was man wirklich mal hervorheben muss, ganz abgesehen davon, dass Augsburg das auch bis auf den Fehler, der zum 1-2 geführt hat, wirklich ganz gut gemacht hat, hat Kobel auch einen echt guten Tag gehabt. Also der war wahrscheinlich noch neben G der beste Augsburger auf dem Platz, weil er auch saumäßig viel von Dortmund entschärft hat. Also es gab ein Ding von Brun Larsen, wo der quasi vom Elfmeterpunkt frei vorm Torwart stand und den hat er weggefischt noch irgendwie mit einem Reflex. Also der hatte auch einfach nur einen richtig guten Tag. Und dann, ja, wenn du das Ding dann halt nicht machst, ne, und dann am Torwart nicht vorbeikommst, was mir in letzter Zeit nur so auffällt, und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so an diesem Rückrundending liegt oder ob ich vielleicht einfach nur keine Ahnung von dem Dortmunder Spiel habe oder sonst irgendwas, aber ich fand diese Schnitzer, die in der Abwehr hatten, die hatten die für mich in der ersten Hälfte der Saison genauso. Da hat man ja witzigerweise immer gesagt, die Mannschaft der zweiten Halbzeit, weil sie ja ihre Punkte meistens in der zweiten Halbzeit geholt haben und da auch ihre Tore geschossen haben. Aber was ist denn mit so jemandem wie einem Axel Witzel, der zum Beispiel gegen eine Mannschaft wie Augsburg komplett blass ist und so gut wie überhaupt nicht auffällt? Ein Delaney, den sie, was weiß ich, was hochgehoben haben, wie noch was. Also mir fallen die Mittelfeldspieler, die fallen mir im Moment viel zu sehr beim BVB aus. Und ich würde es gar nicht so sehr an dieser extrem jungen Mannschaft ausmachen, die natürlich, also oder Abwehr ausmachen, die natürlich auch im Moment ihre Fehler machen. Aber was die halt, abgesehen davon, dass natürlich jetzt Reus sehr lange ausgefallen ist und Alcacer nicht trifft, oder beziehungsweise jetzt mal wieder getroffen hat, was in der Hinrunde ja auch anders war, ist zum größten Teil ein riesengroßes Problem, dass sie auch einfach das Mittelfeld nicht mehr dicht kriegen. Und das wundert mich eigentlich, wo das herkommt. Also, weil es kann ja nicht sein, dass innerhalb von einer Halbzeit in der Saison jede Mannschaft, die gegen Dortmund spielt, gefühlt den Kniff gefunden hat, um gegen das Mittelfeld anzukommen.
Und da ist schwierig, ja. Also es kommt auf jeden Fall halt offensiv zu wenig. Ich meine, wenn es sich an das Hinspiel in Augsburg gegen Augsburg gehen lässt, war ja dieses verrückte 4-3. Also, du hast schon recht, Dortmund hat nie so 100% auf der stabilsten Defensive gebaut. Aber
was halt jetzt. Oder man erinnert auch nur an das Spiel Leverkusen, ne? Wo sie 3-0 in der Halbzeit zurückliegen und auch noch 4-3 gewinnen. Da
liegen sie 2-0.
Am Ende dann.
4-2. Bitte? Sie liegen 2-0 zurück und gewinnen.
Oder so rum, ja, genau.
Also, ja, aber jetzt. Ich meine, was hat gegen Hoffenheim zu 3 Toren gereicht, wo sie dann auch nur einen Punkt mitgenommen haben? Schon wirklich absurd.
Ja, und ich sag mal so: jeder, der auch irgendwie sagt, man hat jetzt im Moment 27 Gegentore, das ist genauso viel wie der Verfolger FC Bayern. Man ist im Moment in der Tabelle noch vorne aufgrund der mehr geschossenen Tore. Und es muss jetzt einiges kommen. Das Ding ist halt, Dortmund hat jetzt im Moment wirklich versteuert mit großen Schritten darauf zu, sich sehr, sehr viel in ein paar Wochen zu verspielen, weil sie einmal in der Bundesliga ihre Leistung nicht mehr bringen. Jetzt, wir haben anfangs eben gerade schon drüber gesprochen, dass sie in der Champions League rausfliegen, was jetzt auch nicht so unwahrscheinlich ist, wenn wir mal ehrlich sind. Dann der Pokal ist, also der DFB-Pokal ist vorbei, dann ist die Saison quasi komplett für den Eimer. Also dann hat man wieder irgendwie viel gemacht und man war wieder gut und was weiß ich nicht noch was. Und wenn dann am Ende die Bayern trotzdem 6 Punkte weiter vorne sind, weil sich da anscheinend nicht mehr richtig zusammengerissen wird, hast du halt einfach ein Problem, ja.
Ja, du hast jetzt innerhalb von 4 Spieltagen 7 Punkte verspielt.
Genau, und wenn man sich jetzt die nächsten Spiele anguckt, wenn wir jetzt mal, wie gesagt, Tottenham ausklammern und danach könnten ja dann noch weitere Champions-League-Spiele folgen, aber man hat jetzt Stuttgart und Berlin und man muss jetzt auch dazu sagen, auch wenn es nur Stuttgart ist, man muss ja schließlich, also Tottenham wird Kampf, das wird ein Abnutzungskampf, definitiv.
Oder es ist nach 10 Minuten gegessen, weil Tottenham Tor steht.
Genau, das kann natürlich auch sein. Dann kann man das ganze Ding quasi locker ein bisschen zu Ende. Dann verlierst du halt zu Hause nochmal 1-0 und dann hat sich das mit der Champions League für dieses Jahr. Und dann hast du als nächstes Stuttgart, Berlin, Wolfsburg, Bayern. Das sind die nächsten Spiele. Und also
du kannst dir keinen ausrutschen.
Nee.
Kein Fall. Und Stuttgart wird unangenehm. Also die haben schon jetzt echt gezeigt, auch gegen ein starkes Team wie Leipzig, auch wenn es ein Heimspiel war, die haben sie echt gut verteidigt. Und ja, auch in Bremen, ja, haben sie sich das Unentschieden erkämpft und auch da geführt. Jetzt das Spiel gegen Hannover, kommen wir später noch zu. Jetzt bin ich so aussagekräftig, weil Hannover, ja,
ja,
wir kommen noch dazu, ne? Aber die werden da vielleicht nicht spielerisch irgendwelche taktischen Masterpläne auch hier in Dortmund dann anwenden können, aber kannst halt zumindest selber mit so einem Ergebnis wieder pushen und dann fährst du zum Tabellenführer, der gerade am Straucheln ist, und sagst dann, warum sollen die denn gegen uns gewinnen jetzt? Also Stuttgart hat ja echt zeitlang den Schwanz eingezogen und jetzt machen sie es vielleicht nicht mehr. Und wenn sie sich
also, dann
tief reinstellen, gut verteidigen, boah, Dortmund zeigt im Moment nicht so viel Mittel.
Ja, also jetzt muss man natürlich auch noch dazu sagen, wenn ich jetzt sehe, was die nächsten Auswärtsspiele sind für Dortmund, dass du da Hertha, Bayern, Freiburg, Bremen und Gladbach, also von den 5 Namen, die ich da jetzt gerade gesagt habe, würden mir spontan 4 einfallen, die richtig eklig auswärts sind. Und eigentlich kann man auch sagen, auch Freiburg ist auswärts immer eklig zu bespielen. Also die sind zu Hause genauso eklig. Also du hast keine Selbstläufer mehr dabei. Überhaupt nicht mehr. Und ja, lass jetzt mal das Ergebnis gegen Stuttgart nicht ganz so gut werden, dann sitzt du auf gut Deutsch gesagt richtig im Eimer. Und dann kann es tatsächlich sein, dass das Spiel gegen die Bayern, ja, wenn es zugunsten für die Bayern ausfällt, zu einer kleinen Vorentscheidung beitragen kann.
Wird es vermutlich. Ja. Es sind noch 3 Bundesligaspiele bis dahin. Also wenn du jetzt aktuell davon ausgehst, dass beide punktgleich sind, also da muss schon viel schief laufen, dass die bis dahin 3 Punkte oder mehr auseinander sind. Und das wird halt dann richtig sein, ne? Aber ja. Das
eben. Ja, und für Augsburg kann man im Großen und Ganzen sagen, extrem wichtige 3 Punkte. Ja. 3 Punkte, die man sich wahrscheinlich schon viel früher hätte holen müssen gegen andere Teams, aber wo sie dann herkommen, ist im Abstiegskampf ja auch egal. Und man ist jetzt, und deswegen sind die Punkte nämlich so wichtig, 7 Punkte weg von einem direkten Abstiegsplatz. Und nur noch 2 Punkte hinter Schalke. Also man hat sich da noch nicht aufgegeben. Und wie gesagt, es sind extrem wichtige Punkte für Augsburg. Und die haben mehr als nur ihre Hausaufgaben gemacht am Wochenende. Und ich glaube, und das muss man auch ehrlich gesagt dazu sagen, wenn man sich anguckt, wer da noch im Abstiegskampf mit drin ist. Und wenn man sich dann das Wochenende anguckt, muss man auch wirklich ganz ehrlich sagen, da muss schon viel zusammenkommen, dass Augsburg, wenn sie so auf dem Level weiterspielen, wie sie es jetzt am Wochenende gegen Dortmund gemacht hat, dass sie da unten noch irgendwas mit dem Abstieg zu tun haben. Weil da sehe ich mindestens 4 Mannschaften schlechter. Oder was heißt mindestens 4? Eigentlich sehe ich alle anderen 4, die noch irgendwie also, ich sag mal so, Freiburg hat jetzt 13 Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz. Ich glaube, da können wir mittlerweile die Grenze ziehen von denen, die nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Und alles, was da drunter ist, da sehe ich auch tatsächlich Augsburg als die stärkste Mannschaft. Da lege ich mich jetzt auch einfach mal fest. Ja. Oder zumindest stark genug, um mich abzusteigen. Sagen wir mal
so. Ich glaube ja tatsächlich, dass Stuttgart einen eher schweren Restspielplan hat, weil sie haben Nürnberg zu Hause und müssen noch nach Augsburg. Und ansonsten haben sie halt gegen die Graupenvereine da unten gespielt oder habe ich und Schalke, na, müssen auf dem letzten Spiel nach Schalke. Also das sind halt nochmal 3 Partien, auf die sich konzentrieren. Ganz vielleicht noch zu Hause gegen. Ja, es wird schwierig. Also die Heimgegner zu Hause hast. Abgesehen Hoffenheim, Leverkusen, Gladbach und Wolfsburg. Also natürlich kannst du da immer mal was holen.
Ja.
Aber wenn du dich hin konzentrierst, halt echt deine
Ja, ich würde sagen, wir springen einfach mal zum nächsten Spiel, weil wir bei den nächsten Spielen immer mal wieder über den Abstieg sprechen werden.
Ja, bietet sich an, ne?
Genau. Und zwar ist das nächste Spiel, nämlich besagtes Team, was direkt vor Augsburg steht, Schalke gegen Düsseldorf. Und ich glaube, da hast du ein paar bestimmt sehr schöne Sachen zu erzählen, wenn man kein Schalker ist.
Ja, also mir fehlen tatsächlich so ein bisschen die Worte zu beschreiben, was Schalke da veranstaltet hat. Weil, ja. Also auch wenn das nur ein 0-4 war, aber es war immerhin ein 0-4 zu Hause gegen den Aufsteiger. Als Vize. Und mich hat das so ein bisschen vom Leistungsunterschied teilweise an diese hohen Niederlagen von Hamburg gegen Bayern erinnert.
Ja.
Das war wirklich absolut grottenschlechter Auftritt durch die gesamte Mannschaft.
Ja, also man war in der ersten Halbzeit, hat man schlicht und ergreifend einfach nur ein schlechtes Spiel gemacht, hat aber nur das eine Ding gefangen und
ja,
kam meiner Meinung nach zum Beginn der zweiten Halbzeit auch noch relativ stark zurück, ne? Erstmal.
Ja, also man kann schon erwähnen, Dorf hat ja noch ein Tor geschossen, das dann aberkannt wurde, weil quasi bei der Balleroberung Foulspiel passiert ist durch die. Kann man durchaus
kann man jetzt
das Foul
auch
mal geben.
Erwähnen, sehr gut gemacht vom Videoassistenten und auch vom Schiedsrichter, das laufen zu lassen und dann am Ende zu sagen: Jo, pass mal auf, in der Balleroberung war ein Foul, machen wir. Also.
Ja, ich frage mich jetzt so ein bisschen. Das Einzige, was ich mich frage, war das klarer Fehler? Hat der Schiri nicht gesehen? Wirkt es so ein bisschen komisch, weil das ist jetzt keine Abseitsposition, ne, die du quasi erstmal normalerweise weiterlaufen lässt und dann guckst, was bei rumkommt. Sondern war ja schon so, dass er quasi erst den Zweikampf als fair beurteilt hat und dann über Fehler eingeschätzt wurde.
Ja.
Weiß ich nicht, wie klar, aber ich will mich über andere
Dinge
beim Videobeweis
aus. Ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich, dass der Schiedsrichter in dem Moment einfach nicht ganz so gut stand, weil er hinter den beiden stand. Und
Also wenn er keine freie Sicht hatte, dann.
Genau. Also die Berührung war halt quasi auf der anderen Seite der beiden. Der war ja quasi vorne am Fuß. Und ich glaube, der Schiedsrichter stand ein bisschen schlecht, deswegen.
Ja, aber trotzdem musst du halt dann auch noch erwähnen, was dann. Also das Schalke hat ja in überhaupt keinem Ansatz dann verteidigt, den entsprechenden Gegenangriff, der dann daraus gestartet ist. Mhm. Also wie der Düsseldorfer da ein bisschen mehr den Ball, wo er nicht weit weg war, dann fängst du dir da völlig leidenhaft das 1-0 und dessen verursachst du dann 20 Minuten später einen Elfmeter, so das Tor. Also, nicht mal.
Ja. Und wie gesagt, es ist halt, was ich halt sehr, sehr interessant fand, war wirklich, dass die eigentlich relativ gut aus der Pause gekommen sind. Danach dann wieder. Und dann, glaube ich, ihre gefühlt einzige Torchance hatten in so einer Mini-Druckphase. Dann fällt das 2-0 und Schalke fällt komplett auseinander. Also beim 3-0 hast du das Gefühl gehabt, da ist auch keiner mehr dem Ball hinterhergegangen, da hat keiner mehr Bock. Also die haben dann gedacht so, oh ja, komm, jetzt sind wir eh schon wieder 2-0 hinten zu Hause gegen den Aufsteiger, dann lassen wir es einfach gleich am besten. So, und das fand ich ziemlich erschreckend, weil das letzten Endes das 4-0 im Großen und Ganzen ist das vierte Tor dann auch noch leistungsgerecht, meiner Meinung nach. Aber dass man sich nach dem 0-2 so hängen lassen kann, war schon echt ein unfassbar schrecklicher Auftritt. Der ja dann letzten Endes auch damit oder darin resultiert ist, dass sich die Fans von Stamboli da irgendwie die Kapitänsbinde abgeholt haben, weil sie den Auftritt als unwürdig erfanden oder empfunden haben. Kann man die Fans jetzt auch irgendwie ein bisschen verstehen, weil es war definitiv kein würdiger Auftritt für einen Bundesligisten. Und
hast du ein paar Sachen gelesen, wo sich darüber aufgeregt wurde? Also, ich jetzt nicht.
Ich finde das vielleicht ein kleines bisschen dramatisch.
Ja gut, man kann darüber reden, dass es insgesamt so eine Quatsch ist, Aber wenn sie quasi von den Fans ausgehändigt wurde, sie dann.
Genau, richtig. Und ich finde auch einfach, dass das, ich finde, das war ein gewaltloses Zeichen der Fans, dass eine Grenze überschritten worden ist mit dem Spiel. Und ich finde, das muss man auch immer hoch anrechnen. Klar sind da welche auf den Platz gegangen, letzten Endes runter. Oder beziehungsweise sind da zu den Spielern hingegangen, aber da gab es keine. Genau, weil es halt eben die zwei Vorsprecher der Ultras waren, sozusagen quasi. Und da gab es jetzt keine irgendwie Randale oder was weiß ich nicht noch was, sondern die haben ganz klar damit gezeigt, klar waren da in dem Moment die Emotionen drin, aber die haben halt ganz klar gesagt, bis hierhin und keinen Schritt weiter. So nicht mehr. Und ich finde, das ist vollkommen okay, weil die müssen ja auch mit ihren Fans kommunizieren. Ja. Auch die 20.000, die da jedes Wochenende in der Kurve stehen, oder zu Hause 40.000, oder 45.000, die da haben, wenn wir die jetzt auch noch verlieren, dann wird's ganz, ganz dünn. Irgendwann, ja. Also von daher kann ich da auch diese Aufregung nicht verstehen. Klar, ist alles ein bisschen dramatisch, aber im Großen und Ganzen kann ich, wie gesagt, die Aufregung nicht verstehen. Und das Hauptding ist jetzt natürlich, wir haben es eben angesprochen, Schalke ist jetzt nur noch 4 Punkte von einem vom Relegationsplatz weg und man rutscht jetzt in den Abstiegskampf.
Oh, man meinte mal ja schon drauf, ja. Kam jetzt kurz vor der Aufnahme raus, dass an Tedesco festgehalten wird.
Ja.
Von Seiten des Aufsichtsrats. Was sagst du denn dazu?
Ich hatte es dich ja schon gefragt gestern, wo du dann gesagt hast, fragst du mich morgen?
Ja, aber jetzt habe ich dich zuerst gefragt.
Und ich sehe es sehr, sehr schwierig. Ich würde da quasi so eine kleine Anspielung an Hannover machen. Wenn die Alternative ist, jemanden wie Thomas Doll zu holen, dann halt an Tedesco fest und red halt wirklich auf ihn ein und sag halt, hör mal zu, wir haben jetzt irgendwie noch 10 Spiele, ja, wir haben 23 Punkte, hier hat jetzt in Zukunft die Null zu stehen. Sieh zu, dass du die blöde Abwehr hinkriegst und wenn wir uns noch vielleicht irgendwie durch einen passenden Konter oder sonst irgendwas ein 1-0 hinwursten nach einer Standardsituation. Aber sieh zu, dass diese Gegentore wegbleiben. Dass man wirklich einfach sagt, so, es ist schön und gut, dass du als Trainer eine Idee von einem Spiel hast, was du durchsetzen willst, der aber definitiv nicht funktioniert, weil wir sehen es seit 24 Spieltagen. Jetzt sieh zu, dass du hinten alles dicht bekommst. Wir wollen nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Und dann kann man immer noch drüber reden, ob du nächstes Jahr weitermachst oder nicht. Weil du hast halt gefühlt keinen Retter mehr, den du holen kannst in der Bundesliga. Ja, und deswegen glaube ich, dass es vielleicht irgendwo richtig ist, an Tedesco festzuhalten. Wenn du aber doch noch irgendwo so einen Vorstopper findest als Trainer, quasi nochmal so ein Hüb Stevens oder so, oder Peter Neururer, dann würde ich sagen, sofort auf die Straße setzen und den neuen Trainer ran. Weil es macht halt wirklich den Eindruck, dass die Mannschaft keinen Bock mehr hat, unter dem zu spielen, was der Trainer ihnen vorgibt.
Was du beschrieben hast, ist ja das, was sie letzte Saison gespielt haben, mit sie Vizemeister geworden sind und was sie diese Saison einfach nicht hinbekommen.
Ja.
Ist halt schwer. Ich halte Tedesco auch nicht für einen schlechten Trainer. Aber irgendwie wirkt er halt auch so ein bisschen so, als wäre er halt echt mit seinem Latein am Ende was. Und vielleicht hat er so ein bisschen unterschätzt, was es das halt weil nicht nur ist, ich stelle die 11 besten Spieler auf, die ich habe, oder ich stelle die 11 für mein System besten Spieler auf, wie auch immer, sondern dass es dann halt auch Qualitäten außerhalb des fußballerischen Bereichs gibt, die so eine Mannschaft halt braucht. Was dann halt vor allem in Richtung Führungsqualität. Und klar, auch jetzt keine Ahnung, Effenberg oder Ballack da, aber sowas wie, dass er jetzt Fährmann ersetzt hat durch Nübel. Was vielleicht sportlich irgendwo zu rechtfertigen ist. Ich fand jetzt auch, Nübel hat jetzt nicht den Riesenimpact geliefert als Torwart, dass man da den Kapitän austauschen muss. Aber wenn du jetzt mal von der anderen Seite betrachtest, dass du quasi wirklich nachdem du quasi im Winter schon Naldo verkauft hast, auch noch Fährmann so wirklich auch eine emotionale Stütze den Kapitän rausnimmst aus. Damit so ein bisschen, ja, auch so, man merkt so ein bisschen, dass nach dem 2-0, da hat keiner mehr irgendwie die Mannschaft nach vorne gepackt. Irgendwie motivieren wollen, ja. Ich finde, so ein Typ Fehlschlag ist. Und da, oder vor Jahren war das ja noch, oder was ist vor Jahren, aber vor Tedesco kam, war das jetzt zum Beispiel auch ein Hövedes, der ja und dem auch dann direkt keine Rolle mehr gespielt hat. Also, und wenn du dann guckst, letzte Saison, da lief es dann einfach, dann brauchst du dann so einen Impact nicht direkt. Oder hattest du ihn noch vielleicht noch mehr durch Naldo und Hermann, aber da die Mannschaft vielleicht auch mehr Selbstvertrauen schon generell. Jetzt fehlt das so ein bisschen und da ist vielleicht so eine Schwäche von Tedesco. Zumindest wirkt es auf mich immer so, dass er so ein bisschen sehr, sehr analytisch ist. Dann vielleicht so ein Aspekt nicht ganz auf dem Schirm. Aber insgesamt, ja, bin ich auch bei dir. Mir würde jetzt keiner einfallen.
Eigentlich würde ich sagen, ganz klar Trainer auf die Straße setzen, weil der scheint die Mannschaft nicht mehr zu erreichen. Der setzt sich dahin, sagt, ich bin keiner, der geht. Oder keiner, der hier wegläuft. Aber gleichzeitig hat er da eine Elf auf den Platz gestellt, die irgendwie die Schultern hängen lässt und die anscheinend keinen Bock mehr auf Fußballspielen hat, gefühlt. Oder sein System nicht verstehen, wie auch immer. Und wie gesagt, also Tedesco ist Bundesliga-Trainer und diese Qualifikation will ich ihm ja auch nicht absprechen. Ähnlich wie du auch nicht. Aber letzten Endes, ich wüsste halt nicht, wer es sonst werden soll.
Ja, und wüsste ich halt auch nicht. Höchstens der einzige Name, der mir also irgendwie einfallen würde, wäre halt ein Peter Stöger. Aber ob der sich jetzt...
ob der sich das antut?
Das ist es halt, ne? Also der hat ja jetzt schon in Dortmund nicht die besten Erfahrungen gemacht, während der Saison so ein Team zu übernehmen. Ich glaube nicht, dass der sowas ohne Vorbereitung nochmal macht. Also, da fällt mir halt dann auch wirklich, wirklich keiner mehr ein. Und du hast angesprochen, bevor du dann Thomas Doll holst, hältst du halt an Tedesco.
Ja, also und vor allen Dingen darf man auch nicht vergessen, das ist jetzt vielleicht zwar grundsätzlich bei vielen Vereinen so, aber gerade bei Vereinen wie Schalke hast du ja, also bei diesen extremen Traditionsvereinen, da hast du ja dann irgendwie, weiß ich nicht, was die sagen, dann kommt ein neuer Trainer, die ersten zwei Spiele, ist okay, solange wir eine Steigerung sehen, ist alles gut irgendwo. Und wenn du das dritte Spiel verlierst, dann hast du halt gleich 300.000 Leute gegen dich. Wie alle Fans von dem Verein sind. Sagen immer erstmal alle, der Stöger, das bringt nichts, das bringt nichts. Da hast du gehst schon mit so einer Belastung da rein, weil du genau weißt, wenn ich in den ersten drei Spielen nicht punkte, positiv, dann bin ich auch bei den Fans einfach schon, habe ich nie einen Anschluss gehabt. Also, ob du sowas jetzt in Freiburg hättest oder weiß ich nicht was, in Mainz oder so, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, so krass, wie es auf Schalke ist. Und deswegen, oder nehmen wir mal Hoffenheim oder Wolfsburg oder keine Ahnung, ja. Da ist das halt alles wirklich nochmal, deswegen, also ich glaube, wenn da jetzt ein neuer Trainer kommen würde, sie haben ja offiziell angesagt, dass es keinen neuen Trainer gibt, selbst wenn da jetzt ein neuer kommen würde, das müsste einer sein, der die Jungs auf links dreht und Eier und Nerven aus Stahl hat, weil bis das ein Trainer hinbekommen hat, das aus der Mannschaft rauszuholen, was sie eigentlich zu leisten ist, wobei man jetzt auch dazu sagen muss, ich empfinde den Schalker Kader nicht unbedingt als wirklich gut. Also ich glaube, die werden sehr, sehr lange noch was mit dem Abstieg zu tun haben. Und das wird ja ein bisschen dauern, bis die sich zurücklegen können.
Nicht sehr, sehr gut, ja. Ich finde, man hat auch deutlich gemerkt, dass die Innenverteidigung sehr langsam ist, gerade gegen Luke Bacchio. Aber das ist halt immer noch besser als, würde ich sagen, die Kader von den vier, die aktuell noch unter ihnen sind. Und individuell halt vermutlich auch Freiburg noch. Dann Mainz wahrscheinlich auch noch. Aber dann, der Rest ist halt dann, ne? Und dann hast du halt noch so einen Teil, der durch den Trainer bestimmt wird. Und da hapert es dann wahrscheinlich. Oder?
Genau.
Also ich würde mich da auch groß anschließen und ich glaube, wir können auch nächstes Spiel gehen, aber ich möchte auch nochmal wirklich sagen, dass Düsseldorf hier eine grandiose Leistung hat. Also gerade Rama, was der für ein Spiel gemacht hat, das war ja wirklich vers.
Und die haben einfach diese, das ist das, was wir meinten am Ende der Hinrunde, Düsseldorf hat halt den Abstiegskampf angenommen. Und das ist die einzige Mannschaft, die da unten drin gesteckt hat, die den Abstiegskampf angenommen hat. Und haben 7 Siege aus den letzten 10 Spielen geholt. Und das hast du auch gesehen gegen Schalke. Die haben, da sind die eigenen Spieler nach jedem Ballgewinn, nach jedem Zweikampf, wo da ist, war ein Zweikampf, Düsseldorf hat den Ball gewonnen für den Einwurf und da wurde rausgebrüllt, dass man einfach gesagt hat, jawohl, weiter, weißt du, also dieser Kampf einfach, den die da geführt haben. Und das siehst du halt bei Schalke 0. Und das siehst du auch bei vielen anderen, die da unten drin hocken, nicht. Und deswegen steht Düsseldorf auch zu Recht auf dem 11. Tabellenplatz und hat, wenn du mich fragst, 31 Punkte, nichts mehr mit dem Abstieg zu tun dieses Jahr. Das Thema ist durch.
Ja. Also Düsseldorf Platz 5, Rückrundentabelle. 30 Punkte, das ist, ja. Also echt ordentlich. Das ist mehr als Hannover und Nürnberg zusammen haben.
Genau. Ich würde dann jetzt mal zum nächsten Spiel gehen. Da haben wir hier Leverkusen gegen Freiburg. Leverkusen im Spiel zu Hause, haben ja jetzt letzten Spieltag verloren gegen Dortmund, allerdings ein unfassbar gutes Spiel gegen Dortmund gemacht. Und es bleibt immer dieses, wir haben letztes Mal schon drüber geredet, diese Welle irgendwie quasi, alles was irgendwie ein Pokal ist, da wankt und schwankt man und ist rausgeflogen und in der Liga ist es aber quasi stetig bergauf gegangen in der letzten Zeit. Und sie haben jetzt auch hier mit 2-0 gewonnen. Und man kann im Großen und Ganzen wirklich einfach nur sagen, der Sieg hätte auch höher ausfallen können. Freiburg war jetzt nicht gnadenlos unterlegen, aber sie waren definitiv überfordert mit dem, was Leverkusen geboten hat. Man erkennt meiner Meinung nach mittlerweile auch ein System von Peter Bosch. Und das scheint in der Liga zu funktionieren. Warum es im Pokal nicht oder in den Pokalen nicht funktioniert hat, weiß ich nicht, aber in der Liga scheint es ganz gut zu funktionieren. Und im Großen und Ganzen kann man wirklich einfach nur sagen, sie haben genau da weitergemacht, wo sie in Dortmund aufgehört haben, nämlich mit einem guten Spiel und haben das Ding hier zu Hause sicher gegen Freiburg zu Ende gefahren. Und man, das Einzige, was man vielleicht noch sagen muss, wo es erstmal ein bisschen Verwirrung gab, war quasi, wie das zweite Tor gefallen ist. Und auch da kann man sagen, ist halt auch sowas, da haben andere Mannschaften dann halt Pech. In dem Fall hatte Leverkusen jetzt hier einfach Glück, weil quasi, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, Bailey und Volland gleichzeitig irgendwie in den Ball reingefallen sind. Und das war so ein typisches Ding, wo die Situation so entstehen kann, dass du halt sagst, okay, jetzt ist es abseits, weil dann doch irgendwie der Ball von Volland zum Beispiel abprallt und Baileys Fuß ist dann doch irgendwie 10 Zentimeter vor Volland und dann wäre es ja ganz offiziell abseits, wenn Bailey den Ball dann nochmal berührt, aber irgendwie haben sie das Ding auch reingewurstelt bekommen, so dass es dann auch beim 2-0 geblieben ist und es wurde ja dann auch nochmal, oder beziehungsweise hat sich ja dann ohne sich anzumelden, hat sich der Videoassistent das 2-0 nochmal anguckt, hat gesagt, jupp, ist alles richtig. Und, bitte?
Machen sie ja bei jedem Tor.
Genau, richtig. Und im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, ich habe aufgrund der letzten Leistungen jetzt auch nicht wirklich mit mehr gerechnet. Ich hatte gedacht, okay, vielleicht erkämpft sich Freiburg irgendwie ein Unentschieden, aber Leverkusen war schon echt gut drauf, weil es auch ein saugutes Spiel gegen den BVB war.
Ja, ich meine, Freiburg hat jetzt auch nicht das schlechteste Spiel gemacht, davor gegen Augsburg.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist, gerade wenn wir da hintereinander drüber reden, zeigt das für mich einfach nur wieder, wie verrückt das diese Saison ist, weil wir sagen, Freiburg hat ein gutes Spiel gemacht gegen Augsburg und gewinnt 5-1 und Augsburg gewinnt am nächsten Spieltag gegen den Tabellenführer 2-1. Also es ist verrückt irgendwie im Moment. Aber
ja, merkt man auch beim Tippspiel, finde ich.
Ja, tatsächlich. Also man kann aber hier sagen, natürlich hätten die Punkte Freiburg gut getan. Man hatte jetzt aber einfach, also man hat zwar, obwohl man ein anständiges Spiel gemacht hat, weil man ist nicht untergegangen, ein 2-0 ist nicht untergehen, hat man, ich würde sagen, glaube ich, einen seriösen Auswärtsauftritt gemacht und man hat halt einfach verloren. man kann jetzt aber auch da niemanden irgendwie großartig was ankreiden oder so. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass da schlimme, explizite Fehler passiert sind, weswegen die Tore gefallen sind, sondern das war auch zum größten Teil wirklich einfach die individuelle Klasse von Leverkusen. Ja, und Leverkusen hat jetzt halt natürlich, ist jetzt einen Platz vor Wolfsburg und hat die Europa oder europäische Plätze im Blick. Man ist jetzt auch nur noch 4 Punkte von der Champions League weg. Und hat theoretisch gesehen, weil wir ja den 7. Platz immer mit als Europapokalplatz reinrechnen, quasi 4 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Europa-Platz. Und ich glaube, wenn man die Saison jetzt nochmal mit einem Endspurt zu Ende fährt, dann kann es vielleicht sogar noch für Europa, also für die Champions League reichen. Aber wenn du es einfach, selbst wenn du es jetzt nur seriös zu Ende bringst, dann sollten die sich Europa eigentlich nicht mehr nehmen lassen können. Also ich glaube, ich sehe die auch mehr in Europa als Wolfsburg zum Beispiel.
Ja, es ist ja auch auf jeden Fall so, dass sie halt, es ist gerade der Trend auf ihrer Seite.
Ja.
Haben ja wirklich quasi eingestochen, ist jetzt nicht so, dass sie verlieren sind, auch Hertha, Hoffenheim oder so. Ja. Halt so ein Spiel, wo sie ihr Kaderpotenzial abgerufen haben und dann hat halt die Mannschaft wie Freiburg nicht viel dagegen zu melden.
Ja.
Und das ist, kann man machen, die Saison dann so.
Ja, auf jeden Fall. Und also ich müsste mir zwar jetzt gerade nochmal angucken, ich meine, klar, Freiburg hängt natürlich immer noch im Niemandsland rum, aber wie ich das eben gerade schon gesagt habe, sie haben jetzt 27 Punkte, der Relegationsplatz ist jetzt im Moment 10 Punkte, das heißt, das sind 8 Punkte Vorsprung und auf einen direkten Abstiegsplatz sind es 13 Punkte Vorsprung. Ich glaube, wenn man es jetzt einfach seriös zu Ende fährt und vielleicht noch den einen oder anderen Sieg holt und noch ein paar Unentschieden, dann geht man nach einer anstrengenden Saison glaube ich, dann auch relativ zufrieden quasi wieder in die Sommerpause. Und man muss jetzt auch dazu sagen, Moment, das sind jetzt hier die Leverkusener für die Freiburger. Man hat natürlich auch noch ein paar echt fiese Spiele vor sich. Also du hast jetzt noch Gladbach, du hast die Bayern noch, du hast Dortmund noch und die kommen aber alle zu dir Gladbach ist auswärts, aber Bayern und Dortmund kommen nach Hause. Du hast Bremen noch, die wirklich sehr, sehr unangenehm zu bespielen sind. Du hast Leipzig noch unter den Top 4. Hast aber dafür die letzten 3 Spiele Düsseldorf, Hannover und Nürnberg. Und du musst halt, eigentlich kann dir schon nichts mehr passieren, wenn du mindestens die letzten beiden Spiele gegen Hannover und Nürnberg gewinnst. Dann, das sind ja die Mannschaften, die nachrutschen.
Ja.
Und für Leverkusen sieht das Ganze, wenn es jetzt in Richtung Europa geht, relativ oder ein kleines bisschen entspannter aus. Man hatte jetzt, wie gesagt, Freiburg, hat dann jetzt als nächstes Spiel Hannover auswärts, wo ich mir gerade nach diesem Wochenende auch überhaupt gar keine Gedanken für Leverkusen machen würde. Dann hast du mit Bremen und Hoffenheim natürlich noch 2 Verfolger, was die europäischen Plätze angeht. Hast mit Leipzig noch eine Mannschaft aus den Top 3 und hast aber dann Stuttgart, Nürnberg, Augsburg, Frankfurt, Schalke, Hertha und mit Frankfurt und Hertha hast du nochmal Konkurrenten um Europa und der Rest kämpft alles gegen den Abstieg. Also deswegen sage ich, wenn sie jetzt wirklich Powerplay machen zum Schluss hin und bei den richtigen Mannschaften die richtigen Punkte holen, dann kannst du sogar noch für die Champions League reichen. Aber selbst wenn sie es einfach nur seriös zu Ende fahren, wird Europa schon drin sein für Leverkusen. Also das würde mich sehr wundern.
Ja, wie gesagt, ich denke, dass
ja, auf jeden Fall. Wir müssen uns ein kleines bisschen ranhalten. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach direkt zum nächsten Spiel. So, dann kommen wir zum Spiel Frankfurt gegen Hoffenheim und das war ein ziemlich verrücktes Spiel.
Ja, ich würde sagen, Frankfurt die ersten 20 Minuten circa besser und auch verdient. Ich bin auch etwas komisch 1-0 in Führung gegangen, weil Kostic da Rebic Kopf abschießt. Der Ball unhaltbar ist für Baumann. Dann ja, war Frankfurt nicht mehr die bessere Mannschaft. Plötzlich Hoffenheim stimmt. Und dann auch völlig verdient das Spiel gedreht. Kommt dann aber dazu, dass Adams sich eine gelb-rote Karte einhandelt. Die, ja, gerade schon vorher ein paar Aktionen, wo er die hätte sehen können, fast mal. Dann ist ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen, die kam ja, sehr spät.
Und das war dann vielleicht so ein bisschen das Problem eines ohnehin schon verletzungsgeplagten Hoffenheims, dass man den dann nicht früher rausnehmen kann. Aber
ja.
Überzahl gleicht das Spiel erst wieder aus. Und dann zum Ende hin drückt halt Frankfurt immer mehr. Kommt dann auch durch Allaire in den neuen Ausgleich. Und der 96. durch Gonzalo Paciencia oder Paciencia. Ich kann kein Wort.
Ich auch nicht.
Zum Siegtreffer.
Seht uns nach.
Rüstet aber ja. Den Abstand auf 6.
Wobei man jetzt hier auch wirklich dazu sagen muss, normalerweise, also eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, Gacinovic hatte den Siegtreffer vorher schon auf dem Schuh. Hasebe hat noch einen Schuss abgelegt, der unfassbar pariert worden ist von Baumann. Also nach dem Platzverweis, das war schon so die Wende und da hast du halt gemerkt, die haben sich wieder reingekämpft, da war wieder Vollgas und die hatten sie haben sich dann auch normalerweise, sagst du, okay, komm, ne, 2:2, 89. Minute, nimmst du mit, aber es war halt klar, wegen einer längeren Verletzungspause, dass es mehr nachgespielt wird und die haben halt sofort den Ball genommen und sind sofort wieder in die eigene Hälfte gelaufen, kein großartiger Jubel oder sowas, sondern weil die wirklich gesagt haben, wir wollen hier gefälligst 3 Punkte behalten, nicht 1, sondern 3 und das war krass, also
ja. Schön, hast du auch gesehen, dass sie nach dem Willems für Touré kam, nach der gelb-roten Karte, Frankfurt auch eher 4-4-2 gespielt. Dann Doppelspitze, Allaire, Jovic und auf den Außen noch dann was? Kostic und Gacinovic so ein bisschen. Dazwischen die Doppel-6 Roda Sebe. Das hat dann auch noch mal ein bisschen mehr offensiv Druck gebracht halt, ja, bei Späte, aber halt nach der Druckphase am Ende irgendwo auch Tor oder halt Hoffenheim zu sehr selbst ins Bein geschossen mit der gelb-roten Karte.
Ja, absolut. Und man muss jetzt auch dazu sagen, man hat aber dann auch wieder so ein bisschen, also ich hatte das auch zu meiner Frau gesagt, es ist im Moment sehr, sehr angenehm, mal die Mannschaft zu sein, die irgendwie das Momentum auf ihrer Seite hat, die so ein Spiel mal gewinnt. Kommt als Frankfurt jetzt nicht so oft vor, muss man ehrlicherweise auch mal sagen. Und man muss auch dazu sagen, Frankfurt hat auch diese Saison einfach irgendwo dieses Glück, weil es war in der Euroleague auch das Glück, dass in der starken Phase wie hießen sie nochmal, Schachter nicht zurückgekommen ist. Und auch hier, ich glaube, es waren schon wieder zweimal Aluminium für Hoffenheim, die jetzt irgendwie mit, ich glaube, 18 oder 19 Aluminiumtreffern da die Tabelle anführen. Also man hat auch im Moment einfach dieses nötige Glück im Spiel. Und das sollte man, glaube ich, als Frankfurter jetzt einfach hinnehmen und sollte froh darüber sein und das mitnehmen. Und wenn du dann zu diesem Glück, was du stellenweise hast, halt noch den Kampf reinpackst, wie es in den letzten 15, 20 Minuten war, dann gehst du bei sowas hier auch mal, gerade wenn es zu Hause ist, als Sieger vom Feld. Ne?
Ja, hast du auch gemerkt. Stimmung. Mannschaft nach vorne gepeitscht hat. Bei Hoffenheim, du hast es erwähnt, mit den Alu. So ein, ja. Dieses Spiel steht symbolhaft für die Saison von Hoffenheim.
Ja, das kann man eigentlich 100% so unterschreiben, weil man es zum Schluss hin wieder weggeworfen hat. Es hätte nur noch symbolischer sein können, wenn es unentschieden geblieben wäre.
Das stimmt. Ja. Auch erst die 6. Niederlage. Was sonst Frankfurt hat auch noch Leipzig 5, Bayern 4. Der Rest hat dann schon mehr und Hoffenheim findet sich aber im Gegensatz zu den ersten außerhalb der europäischen Plätze auf Rang 9 wieder, weil man eben mit 10 Unentschieden die meisten der Liga hat. Da haben jetzt nur Frankfurt und Bremen ein bisschen darauf aufgeholt mit ihren jeweiligen Unentschieden-Serien. Also das ist Hoffenheim befindet sich, das absurd ist für das, was sie eigentlich leisten, spielerisch.
Ja, und vor allen Dingen, jetzt hat man zwar immer noch nur 5 Punkte Rückstand auf dem europäischen Platz, aber ja, Nagelsmann hat ja Leipzig geht, dass er in die Champions League will und nur mit der und am liebsten halt mit der Champions League Qualifikation gehen will. Da sollten sie sich, glaube ich, ein bisschen von verabschieden im Moment. Dafür reicht es diese Saison einfach nicht. Und aus Frankfurter Sicht muss man ganz ehrlich sagen, man ist jetzt nur noch 3 Punkte von dem Champions League Platz weg. Ob das das Ziel sein sollte, weiß ich nicht. Ob das das Ziel sein kann, bestimmt. Ich glaube, in der Frankfurter Mannschaft sind ein paar Jungs, die da echt Bock drauf hätten, Champions League zu spielen. Man vertritt die Bundesliga im Moment auch ziemlich gut in Europa. Das kann sich natürlich jetzt auch gegen Mailand ändern, aber das muss man jetzt dann erstmal gucken, wie das ausgeht. Aber man hat sie bis jetzt ziemlich gut vertreten. Ja, und 40 Punkte, was man auch mal dazu sagen muss, auch als Frankfurter hast du das immer im Hinterkopf, es ist die magische 40-Punkte-Grenze, ab jetzt ist der Klassenerhalt sicher, auch wenn man da diese Saison nichts mit zu tun hat, aber man hat das immer im Hinterkopf. Ja, und man hat seine Hausaufgaben gemacht, man hat seine Punkte geholt, Wolfsburg hat gepunktet, wenn auch nur, oder wenn auch nicht voll, und Leverkusen hat gepunktet, und ja, so kann das was mit dem mit noch einem Jahr Europa werden. Und was es für ein Europa wird, das muss man dann halt mal gucken, ne? Also
ich habe dich ja für verrückt gehalten, als du gesagt hast, dass Champions League rankommt, aber Gladbach scheint halt etwas.
Kann ich mal, also ich möchte das jetzt hier einfach mal, es ist ja, wir haben ja hier keinen richtigen Wettbewerb oder sonst irgendwas, deswegen kann man das ja ruhig mal sagen. Wir beide sind ja Frankfurt-Fans. Und ich habe das ja schon des Öfteren wahrscheinlich auch schon mal hier gesagt, dass ich auch aufgrund von Leuten in meinem Umfeld und so Dortmund-Sympathisant bin. So, das geht jetzt irgendwie, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, wir beide im Privaten, das geht nicht vielen Frankfurtern so, dass sie Dortmund-Sympathisanten sind, aber ja, ich möchte zum Beispiel auch, dass Dortmund Meister wird. Ich hoffe es und ich drücke denen da auch die Daumen. Und ich habe schon gesagt, der Tag, an dem, also es gibt ein Szenario, wo ich wahrscheinlich mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus geliefert werde. Und das wäre, wenn man quasi sagen würde, die Tabelle bleibt genauso, wie sie jetzt ist, bis zum letzten Spieltag. So dass man am letzten Spieltag den Bayern die Meisterschaft versauen kann und gleichzeitig in die Champions League kommen kann. Wenn das passiert, wenn das eintritt, dann lasse ich mich einfach schon vorsorglich, das Spiel gucke ich im Krankenhaus. Ich bin ja gestern schon 2-3 Jahre gealtert, oder vorgestern, als das Spiel war. Da geht mir das Herz, also pff. Aber das ist so ein, wär so ein kleiner Traum. Den Bayern die Meisterschaft versauen und gleichzeitig in die Champions League kommen mit einem Spiel. Oh.
Ja,
ich lass es mal auf der Zunge zergehen.
Ne? Dortmund spielt ja auch.
Genau, also deswegen sage ich ja, wenn alles genau so bleibt, wie es jetzt wäre und die Tordifferenzen auch so bleiben, ungefähr, Pi mal Daumen, das wäre ein Traum, das wäre ein absoluter Traum. Aber pass auf, am Ende ist das am vorletzten Spieltag tatsächlich so und ich hab's predicted. Oh, hör mir auf. Nee, reden wir gar nicht drüber. Wie gesagt, Frankfurt hat die Hausaufgaben gemacht. Es war ein krasses Spiel. Es ist schön, dass man aus Frankfurter Sicht mal so ein Spiel gewinnt. Ungeschlagen
in 2019 und hat jetzt schon so viele Punkte wie in der Rückrunde vor 2 Jahren geholt.
Genau, richtig. Also von daher, äußerst erfolgreiches Wochenende. Und ja, Hoffenheim muss jetzt halt gucken, dass sie den Anschluss nach Europa nicht verlieren, wenn es nochmal europäisch werden soll. Allerdings muss man jetzt auch dazu sagen, die hatten jetzt schon wieder 2 Verletzte gegen Frankfurt. Und jetzt hat sich noch der Innenverteidiger durch die gelb-rote Karte auch fürs nächste Spiel schon mal erstmal wieder abgemeldet. Also ich würde jetzt auch im Moment nicht mit Nagelsmann tauschen, bin ich auch mal ganz ehrlich. Ich würde sagen, wir kommen zu dem nächsten Spiel. Da geht es nämlich auch wieder um Europa. Und zwar für Berlin. Ich glaube, Mainz können wir da auch mal rausrechnen mit 30
jetzt
Punkten.
Nach obwohl dem Spiel auch, würde ich sagen, ja.
Genau, obwohl es auch nur in Anführungszeichen 9 Punkte sind und es sind ja noch 10 Spiele zu spielen.
Aber auch nur
11 Punkte.
Unsplatz, also
kannst du ja argumentieren. Genau. Eben. Genau, wenn man davon ausgeht, dass noch 30 Punkte zu spielen sind, dann kann sogar Frankfurt noch auf den Relegationsplatz rutschen. Um es jetzt mal zu übertreiben. Weil, wenn Stuttgart jetzt 30 Punkte holt, verstehst du? Und Frankfurt keinen mehr. So, anyway. Ich weiß, du hörst sowas nicht so gern, aber es ist, wie es ist.
Ich weiß halt nicht, ob da hier so viele Vereine mehr Punkte holen können als Frankfurt.
Nee. Deswegen, ja, klar, das ist ja immer nur so, ist ja immer nur so ein Rumgelaber. Aber Hertha gegen Mainz, bitteschön.
Soll ich es wieder machen?
Ja, lass mich gerade überrum. Ach nee, oh Scheiße.
Ich, ja
ich
hier,
bin ja dran.
Wieder vorgebracht habe, habe ich schon zurücklehnen.
Ich bin ja dran. Ach, ja. I am sorry. Ja, seht ihr, da habe ich mal gepennt. Ja, also im Großen und Ganzen Hertha gewinnt 2-1 gegen Mainz. Ich glaube, das ist auch aufgrund der letzten Leistungen oder der Leistungen der letzten Woche ein relativ konnte man so einigermaßen so predikten, dass Berlin da vielleicht doch noch die Nase vorn hat, weil Mainz ja so ein klitzekleines bisschen am Schwächen ist in der letzten Zeit. Witzigerweise wurden alle Tore, die im Spiel gefallen sind, von Hertha-Spielern geschossen, weil es noch ein Eigentor gab. Und man muss auch dazu sagen, die Hertha war am Anfang sehr, sehr passiv, war nicht so stark und war aber dann in der zweiten Halbzeit besser und hat auch meiner Meinung nach verdient gewonnen. Und hat im Rennen um Europa quasi die 3 Punkte gesammelt, die sie brauchten. Mainz steht jetzt immer noch bei 30 Punkten. Man hat sich da in Mainz jetzt, glaube ich, nicht wirklich die Laune versauen lassen am Karnevalswochenende. Das hat trotzdem alles ganz gut funktioniert mit der Feierei, zumindest was man da in den Bildern gesehen hat. Und es gab jetzt auch aus meiner Sicht, da kannst du mich gerne berichtigen, keine wirklich besonderen Vorkommnisse. Das war halt, also für mich war das wirklich so ein klassisches, war halt so ein 2-1 in der Bundesliga. Also, wüsste jetzt nicht, wie man das noch irgendwie extra ausschmücken sollte.
Es war halt ein Spiel. Ja. Daraus groß mitnehmen. Ich lehne die 3 Punkte. Wenn es jetzt nicht die schlechteste Leistung, aber hat dann halt das Pech gehabt, dass Berlin dann irgendwie hochgeschaltet hat, nachdem man da die Führung erzielt hatte. Ein paar eigene Chancen noch verballert, mit denen man es noch hätte ausgleichen können. Also ärgerlich, aber ich muss natürlich schon irgendwie sagen, ist jetzt durchaus vierte Niederlage in den letzten 5 Spielen für Mainz. Aber was, nee, ne, also von Europa kann man sich damit vermutlich jetzt verabschieden. Aber nach unten hin ist halt auch noch Niemandsland.
Herzlich willkommen im Niemandsland. Unser beliebtes Niemandsland, ja. Ja, gehe absolut d'accord. Und ja, wie gesagt, ne, Berlin hat die Hausaufgaben gemacht, haben die Punkte geholt, die sie brauchen, um noch mal in Europa mitspielen zu können, wenn sie wollen. Oder wenn sie es erreichen wollen, dann haben sie hier jetzt den ersten Schritt gemacht oder den nächsten Schritt gemacht. Bleibt abzuwarten. Und ich glaube, für Mainz, die ja auch etwas strauchelig sind oder gestartet sind, sowohl jetzt zum Beginn der Rückrunde als auch zum Beginn der Hinrunde, ja, die Mannschaft und auch der Trainer jetzt nicht unbedingt, aber so dieser ganze Aufbau und die Präsentation der Mannschaft in der Bundesliga macht jetzt auf mich auch nicht den Eindruck, dass man international spielen sollte. Sagen wir es mal so.
Zumindest nicht dieses. Da gibt es dann echt andere Mannschaften.
Ja. Wir können eigentlich, wenn du nichts mehr hast, direkt zum nächsten Spiel. Und zwar haben wir hier Leipzig gegen Nürnberg. Oder man muss sagen, Nürnberg gegen Leipzig, weil es in Nürnberg war. Und Leipzig gewinnt 1-0. Bitte.
Und auch hier jetzt. Sehr, sehr unspektakuläres Spiel. Sehr, sehr wenig Offensiv-Szenen. Tatsächlich Nürnberg mit der großen Chance zum 1-0. Mit einem Elfmeter in der 10. Minute. Aber Behrens knallt den an die Latte. Der Ball segelt quasi auch wieder aus dem Strafraum raus. Nicht mehr irgendwie über einen Nachschuss die Möglichkeit gehabt, den nochmal reinzudrücken. Und das ist halt echt in so einer Situation. Du bist Tabellenletzter, Champions League-Mannschaft zu dir. Und die Möglichkeit, so früh in Führung zu gehen. Und dann wieder unangenehme.
Eine Champions League-Mannschaft, die, das kann man mal dazu sagen, unter aller Sau spielt. Ja. Also das wahrscheinlich schlechteste Leipzig-Spiel, was ich je gesehen habe.
War ich natürlich gerade noch in 10 Minuten, aber. Ja, und dann Also das war ja wirklich grottenschlechtes Spiel. Also du hast halt gemerkt, Leipzig hat zwei Stärken in der Rückrunde, das ist die Defensive, die stand halt, und da kann man sich dann auch drauf verlassen, dass eine Mannschaft wie Nürnberg dagegen kein Tor schießt. Und zumindest wenn sie einen Elfmeter da halt verschießen. Und Gefährlichkeit nach Standards. Das hat dann kurz vor der Halbzeit für ein Tor gereicht. Und während wir gleich am Ende noch zu einem Spiel kommen, den ein Tor sehr gut getan hat, das Spiel nach diesem konntest du ausmachen. Ist nichts mehr passiert. Überhaupt nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Das heißt, ich glaube, Spiel kann man jetzt kurz sagen, Nürnberg bleibt damit am Tabellenende und verliert dadurch, dass jetzt da andere Mannschaften dann anfangen zu punkten, langsam echt den Anschluss. 6 Punkte auf den Relegationsplatz jetzt schon. Leipzig überholt Gladbach. Bleibt bei 5 Punkten Abstand. Aber kann schon sein, dass dann gegen eine Mannschaft wie Augsburg da eine Leistungssteigerung her. Nürnberg muss jetzt nach Hoffenheim und Frankfurt. Das ist halt auch nicht. Boah, also ich glaube, Nürnberg ist die Lücke, die sich da jetzt mittlerweile aufgetan hat zwischen Stuttgart und Hannover. Das ist halt.
Also ich sag mal so, ich glaube, Nürnberg und Hannover können sich von der ersten Liga verabschieden.
Ja, also danach sieht's halt.
Und
ich meine, Nürnberg hat halt so ein paar Ansätze, ja. Also du hältst erkennst den 0-0 gegen Dortmund. Hast bei Düsseldorf, dafür, dass du da so früh in Rückstand gerät, machst du nicht das schlechteste Spiel, ja. Bei einer Mannschaft, die wirklich gut drauf ist in der Rückrunde, gehst irgendwie in Führung. Ein Wahnsinnsfernschuss. Aber verlierst du halt trotzdem. Ja, in Hannover verlierst das Killer-Derby in Hannover, weil du dir da wieder eine rote Karte einhandelst. Davor hast du einen Punkt gegen Bremen. Aber ja, dann spielst du halt noch 5-mal unentschieden, dann holst du 5 Punkte. Weil gewinnen tun sie anscheinend nicht mehr. Mit 5 Unentschieden kommst du halt dann, selbst wenn Stuttgart keinen Punkt mehr holt, nicht an Stuttgart. Also, oder überholst du nicht.
Ja. Also ich glaube, das Einzige, was man noch zum Spiel sagen kann, was mir dabei gerade einfällt, es gab wieder eine verwirrende Situation mit dem Videoassistenten.
Das wollte ich erst noch zurückstellen.
Weil bei dem Elfmeter eigentlich eine gelbe Freistoß und gelbe Karte wegen gegeben wurde. Dann wurde auf Elfmeter entschieden. Genau, wegen taktischem Foul. Dann wurde aber auf Elfmeter entschieden und die gelbe Karte wurde zurückgenommen. Das wurde aber nicht kommuniziert. Das wussten die Mannschaften. Das wurde den Mannschaften vom Schiedsrichter in der Halbzeitpause
gesagt. Ja, beziehungsweise dem Spieler im Stadion, wurde es schon direkt gesagt und den Trainern wohl auch direkt. Also ich meine, sowas muss hier direkt geschehen, genau. Sowas kannst du nicht in der Halbzeit machen. Aber es wurde quasi in der Halbzeit nochmal klargestellt.
Der Schiedsrichter zeigt ja dann auch an. Der zeigt ja dann auch an, dass die gelbe Karte nichtig ist. Aber das siehst du halt als Zuschauer nicht. Und es gab keine Veröffentlichung dieser Entscheidung im Stadion. Und besagter Spieler hat nämlich seine zweite gelbe Karte bekommen oder dann halt natürlich erst seine erste, also im Spielverlauf zweite, aber die erste.
Er hat sie zum zweiten Mal gesehen, aber es war seine erste gelbe Karte.
Genau. Und alle Zuschauer waren halt schon am Jubeln, weil sie halt gesagt haben, okay,
Platzverweis.
Wir sind jetzt einer mehr, Platzverweis, und das Spiel geht halt einfach weiter und keiner hat da irgendwie verstanden, was da los ist.
Also siehst du halt auch wieder, ne? Selbst wenn die Entscheidung dann richtig ist, braucht es bessere Kommunikation. Oder auch so eine Entscheidung, ne? Ich meine, so eine Entscheidung ist ja generell was, das kann ja auch mal so passieren, ne? Kann ja auch der Assistent darauf hinweisen, dass dann, wenn du dann irgendwie ein Kommunikationsinstrument hast für die Zuschauer, das wäre dann schon. Das kannst du ja auch mal.
Es ist ja nicht so schwer, das auf der blöden Tafel da anzuzeigen. Muss man
jetzt also gerade sowas. Aber einfach mal durchzugeben, kann ja auch der Stand entsprechen. Gut.
Ja.
Aber ansonsten, lass uns das Spiel in die Truhe packen, abschließen und irgendwo hinwerfen.
Ich wollte es gerade sagen, weil das war so eins der Spiele, es soll jetzt nicht respektlos den Mannschaften gegenüber sein, aber das war eins der Spiele, die man eigentlich nicht braucht. Also
es war definitiv das schlechteste Spiel.
Hat man nichts verpasst. Wir kommen zur Partie Gladbach gegen Bayern. Und das war jetzt hier sehr, sehr spannend, weil die Bayern jetzt natürlich nachziehen konnten. gegen Gladbach, die ja in der letzten Zeit so ein klitzekleines bisschen am Schwächeln waren. Wir hatten ja schon mal diese Heimstärke angesprochen, die ein bisschen weg war. Da hast du ja letzte Woche noch zu mir gesagt, oh, wir haben jetzt zweimal verloren, da kannst du ja nicht hier von weg und so. Ja, Bayern gewinnt 5-1. Und man muss auch dazu sagen, dass die ersten zwei Tore für die Bayern sehr, sehr früh gefallen sind und sehr schnell. Und die Gladbach im ersten Moment auch schon ein bisschen überrannt haben, aber Gladbach kam dann zurück und geht mit 2-1 in die Halbzeit und es ist eigentlich alles wieder offen. Und es sollte auch eigentlich ein offenes Spiel werden und das war auch zum Ende der Halbzeit hin offen. Ja, und dann haben die Blitzbayern irgendwie schon wieder zugeschlagen zum Beginn der zweiten Halbzeit nach irgendwie 60 Sekunden oder 70 Sekunden. Ja, und dann stand es halt in dem Moment schon 3-1, ne? Da ist es dann schon noch relativ schwer zurückzukommen. Jetzt muss man dazu sagen, das 5-1, das fünfte Tor ist dann letzten Endes in der Nachspielzeit, glaube ich, durch einen Elfmeter gefallen. Wo, ja, oh, weiß ich nicht, ob ich den will.
Ah.
Ich glaube, da fällt mir Kimmich zu leicht, aber letzten Endes ist es so ein Ding, ach, pff. Eben, sei jetzt mal gelinde gesagt drauf geschissen. Ja, aber auch so muss man ganz ehrlich sagen, Müller hat gespielt, hat ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht und wer halt wirklich davon von dem Spiel von Müller profitiert hat, war Lewandowski. Also es war ein ganz, ganz anderes Bayern-Spiel als die letzten Spieltage und man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, auch wenn man jetzt sagen kann, okay, Lewandowski vielleicht den einen oder anderen mehr hätte er vielleicht sogar machen müssen, aber das ist das Ding, trotz 5 Gegentoren war Sommer mit Abstand der beste Gladbacher auf dem Feld.
Gladbach.
Weil der gefühlt noch andere 800-prozentige Gehalt
hat. Ich meine, die Sache ist, Gladbachs Heimniederlagen wollte ich ja nicht hochhängen, auch weil einfach die Leistung da eigentlich schon gestimmt hat. Auch weil es zweimal 0-2 war. Das am Samstag war ja ein Totalausfall.
Ja.
Und ja, wirklich. Fast, also. Es gab ja wirklich drei Mannschaften, die sich wirklich grottig gespielt haben. Die Schalke hatte da vorgelegt, dann Gladbach danach. Dann gleich noch. Aber hier, das war.
Wobei man eigentlich Leipzig dann auch noch mit reinrechnen muss.
Ja, gut, ne.
Nur dass die Punkte geholt haben.
Also das ist halt. Wenn du eine Kacke spielst, ein 1-0 holst, ist es halt besser, als wenn du Kacke spielst und dir 5 einfängst.
Ja.
Das war schon echt erschreckend. Weil auch Gladbach so eine Mannschaft ist, die Bayern ja wirklich mal, jetzt in der Hinrunde, sondern auch generell, immer so ein bisschen ärgern konnte. Selbst in Zeiten, wo es insgesamt noch sehr, sehr gut lief. Tut sie jetzt auch wieder.
Ja. Ja, die Bayern, Chance genutzt, die den Patzer von Dortmund ausgenutzt, die berühmten Hausaufgaben gemacht, man ist jetzt punktgleich und man ist nur noch Tabellenzweiter, weil, und das muss man auch dazu sagen, durch das Schützenfest ist jetzt auch auf einmal die Tordifferenz hinüber.
Bei Dortmund.
Genau, und das ist, also deswegen sage ich ja, jetzt und dadurch, dass Gladbach 3 Punkte vor Frankfurt ist, aber Frankfurt 4 Tore plus hat im Gegensatz zu Gladbach, habe ich ja gesagt, lass das mal am letzten Spieltag so sein.
Oh. Ja, es ist, ich meine, Frankfurt hat jetzt einfach noch nicht den Einfach. Der ist ein Auswärtsspiel, Düsseldorf ist halt schon unangenehm und das halt noch verpackt in Achtelfinale der Euroleague. Mal gucken, was da nächste Woche passiert, aber es ist Gladbach. Ausfällt. Müssen nach Mainz. Ja. Das ist echt eine Leistung.
Ja, absolut. Und jetzt, also ich meine, wir haben jetzt heute schon auch durch einen technischen Fehler eben und so ein kleines bisschen Zeit verloren. Aber so jetzt sind wir so langsam auf dem Stand, dass wir auch A gucken müssen, wie schlagen sich Bayern und Dortmund jetzt noch in der Champions League. Für die Bayern stehen die Karten ja ein kleines bisschen besser, muss man sagen. Aber ab jetzt kann man wirklich sagen, hier ist jetzt nochmal der Nullpunkt und jetzt muss man gucken, wie ist die aktuelle Situation und wie wie sehen die Spielpläne aus und sowas. Jetzt kann man quasi tüfteln.
Ja, also es ist wirklich auch spannend, ne? Also wird Champions League ein Push oder Belastung für beide? Das kann jetzt natürlich sehr spannend werden. Aber es ist.
Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, Dortmund ist eher bereit, ich sag jetzt mal mit Absicht bereit, also wenn Dortmund die Möglichkeit hat oder die Wahl hat, Meister werden oder ins Champions League Finale zu kommen oder ins Halbfinale oder was auch immer, glaube ich, nehmen die eher die Meisterschaft. Ja, und ich weiß nicht, ob das bei den Bayern so wäre. Weil ich glaube, wenn die Bayern sagen, Champions League Finale und Pokal und dafür scheißen wir auf die Meisterschaft, kann ich mir vorstellen, ganz ehrlich.
Ja, bestimmt. Ist halt die Sache. Kommt halt drauf an, überhaupt weiterkommen. Ich meine, so wie Dortmund spielt, klar, wird Dortmund schon einen Großteil der Punkte holen, die noch gefallen sind, aber ob das jetzt genug werden, dann auch Bayern immer was. Also da.
Ja. Ich bin gespannt.
Wird auf jeden Fall ein sehr heißes
Spiel. Wir werden es in den nächsten Wochen sehen. ich würde sagen, im Großen und Ganzen, wir bleiben dabei, wie gesagt, unterirdische Leistung von Gladbach. Gladbach ist im Moment so ein bisschen dabei, sich, wie gesagt, die Champions League zu verspielen. Das wäre, glaube ich, eine Riesenenttäuschung für den Verein. Ja, und die Bayern machen und tun und tun, was sie aus ihrer Sicht sollen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zum nächsten Spiel. Denn hier haben wir quasi das, oder wahrscheinlich eins der wichtigsten Spiele an diesem Spieltag. Aus rein tabellarischer Sicht. Weil wir das Kellerduell haben, Stuttgart gegen Hannover.
Was ich für dieses Spiel wirklich bezeichnend finde, ist, dass bei diesem 5:1 das 1:0 Gomez fällt in der vierten Spielminute und ist da absolut verdient und überfällig. Was Stuttgart, also ja. Was Hannover innerhalb von 4 Minuten an Chancen zulassen hat, völlig absurd. Und
also man muss sich das hier mal überlegen. Wir reden hier immer noch von Stuttgart, die ja gegen Leverkusen ein gutes Spiel gemacht haben, aber die wir stellenweise schon als Zweitligamannschaft in der ersten Liga betitelt haben.
Stuttgart hat 24 Tore geschossen in dieser Saison. Und davon 5 jetzt gegen Hannover. Das sind über 20% ihrer scheiß Tore, die in der ganzen Saison haben die gegen Hannover geschossen. In einem Spiel. Also was ist das denn für ein Totalausfall gewesen? Also wirklich. Du hast Schalke, die eine unterirdische Leistung aufgeboten hat. Gladbach war wirklich schlecht. Und dann kommt Hannover ein und sagt, hold mal Bier, das unterbieten wir jetzt nochmal.
Ja, tatsächlich. Leider muss man da, oder darf man da auch nicht mal den Frankfurter Nikolai Müller rausrechnen, weil selbst der einen dicken
Den einzigen kannst du ihn rausrechnen, das kannst du, ist Michael Esser. Der tut mir auch echt leid.
Ja, weil der von seinen Vorderleuten verlassen wurde. Also muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, also ich glaube, 5:1 Stuttgart gewinnt 5:1 gegen Hannover und ich glaube, das ist schon mal Aussage genug. Ich möchte auch eigentlich gar nicht so wirklich auf dieser Mannschaft rumreiten. Ich bin mir mittlerweile sicher, diese Mannschaft ist schlicht und ergreifend einfach nicht erstligatauglich. Die werden definitiv in die zweite Liga runtergehen. Und man muss gucken, was es gibt. Die Fans hatten wir ja schon lange nicht mehr auf der eigenen Seite. Puh, schwierig. Ich möchte hier wirklich ein bisschen hervorheben, dass ich das Anrennen und das Powerplay von Stuttgart sehr gut fand. Und die haben gedrückt und gedrückt und gedrückt und gedrückt. Hannover hat es ihnen zwar auch leicht gemacht, aber alleine, was Stuttgart noch hätte liegen lassen, also ich sag mal so, wenn gerade Gomez da einen glücklichen Fuß gehabt hätte und Stuttgart mehr von den Chancen gemacht hätte, dann hätten die ja gefühlt 10:1 gewinnen können. Also, und dieses eine Gegentor, das ist auch noch 3 Torschüsse von Hannover. 3! Und davon ist auch noch einer drin. Und das auch nur, weil Stuttgart nach 3:0 Führung schon fast dilettantisch verteidigt, eine Flanke.
Also das ist halt so der Schlendrian, der sich einschränkt, aber ich meine, vor dem Spieltag hatte Stuttgart die schlechteste Abwehr, jetzt ist es Hannover, aber vor dem Spieltag, ja, du spielst gegen Stuttgart, natürlich, die haben ein paar starke Leistungen, aber was ist denn dein Ziel dann? Womit reist du dahin? Du willst doch vermutlich auf keinen Fall verlieren und dann hoffen, dass du gegen Stuttgart, die auch nicht immer die stabilste Abwehr hatten, irgendwie noch ein Tor entwurscht. Kannst du doch nicht so anfangen, dass du eigentlich nach 4 Minuten 3-0 hinten liegst. Also das. Und dann setzt sich da ein Thomas Doll hin auf der Pressekonferenz. Seine Mann. Denke, ja, okay. Wir haben jetzt eine absolute Nichtleistung. Aber das wirkte halt echt so, als ob Doll ausdrücken wollte, er hätte damit überhaupt nichts. Mir fehlt also, halt wirklich, also hat Doll für dich überhaupt irgendeinen Impact gehabt?
Nein, nein. Ich habe mir das tatsächlich in meinen Notizen, die ich mir hier gemacht habe, aufgeschrieben. Also mir sind 4 Sachen quasi an Doll aufgefallen. Die eine Sache ist, dass er auf dieser Mannschaft rumhackt. Ich meine, klar, wir machen das auch, aber ein Trainer ist auf einer gewissen Art und Weise, weißt du, wenn man jetzt irgendwie sagen könnte, es ist taktisch haben die super gestanden, aber man hat dann Pech gehabt oder es hat dann hier gefehlt oder da oder man ist halt einfach überrannt worden, weil es vielleicht jetzt irgendwie der FC Bayern war oder sonst was. Aber das war halt hier de facto nicht der Fall. Also ich finde, Doll nimmt sich aus jeglicher Verantwortung raus. Das ist das erste Ding, was ich unter aller Sau finde. Wie der über seine Mannschaft ablästert, man muss wirklich sagen, ablästert, ja. Geht meiner Meinung nach gar nicht. Dann sich in die Presse zu stellen und zu sagen, ja, ich habe mir das auch anders vorgestellt in der Bundesliga und bliblablo. Also eigentlich schon zu sagen, so nach dem Motto, ja, wenn ich gewusst hätte, in was für ein Trümmerhaufen ich hier lande, dann wäre ich ja überhaupt gar nicht mehr gekommen. Und eigentlich schon jetzt schon, obwohl noch 30 Punkte auszuspielen sind und er ja sozusagen Hannover eigentlich retten sollte, jetzt schon zu sagen, es war ein Fehler, hierher zu kommen. Ist schon so ein Ding, wo ich mir denke, sag mal, dir gehört doch links und rechts um die Ohren gehauen. Der steht die ganze Zeit lang am Spielfeldrand und schüttelt nur mit dem Kopf.
Ich weiß halt echt nicht, ob es für Hannover nicht schon besser wäre, Doll wieder zu
nehmen. Ich würde den sofort
auf die Straße setzen. Ihren Trainer zu nehmen,
ganz
mit ehrlich. Dem du die zweite Liga gehst, ja, dem du sagen kannst, tob dich hier komplett aus, die letzten 10 Spiele, ja. Lern die Mannschaft kennen, wenn ihr noch irgendwo ein paar Punkte holt, schön. Aber das ist ja auch dann keiner, mit dem du dann sagst, mit dem baust du in der Liga neu auf. Ja, also das ist ja,
Fall.
Ich meine,
du fängst im Sommer wieder von vorne an.
Das ist, muss ich wirklich sagen.
Ich sag dir eine Sache, setz da jetzt Lothar Matthäus hin, die wären erfolgreicher als mit Doll. Selbst Lothar Matthäus würde das besser machen.
Kann es gut sein, ja. Die Sache ist echt, ja, Doll hat ja nicht mit allem Unrecht, was er sagt. Aber das kannst du halt nicht auf der Pressekonferenz sagen. Also das.
Und nicht jede Woche.
Ach, also wieder. Das ist ja. Sowas kannst du ja meinetwegen sogar denken. Aber du darfst es doch nicht transportieren und vor allem nicht an deine Mannschaft, weil in der jetzigen Situation kommt es doch nur darauf an, dass da eine absolute Einheit auf dem Platz steht. Und die auch das umsetzt, was du denen mitgibst. Und wenn die überhaupt keinen Bock mehr auf dich haben, weil du immer über die herziehst, wie soll denn das funktionieren? Da fehlt mir wirklich jedes Verständnis für dieses Verhalten. Weil ich nicht weiß, worauf er damit abzielt. Außer seinen eigenen
Hut, sag mal so,
sich selbst da so ein bisschen aus der Schusslinie zu ziehen und irgendwie zu hoffen, dass er dann nochmal einen Job bekommt in der Bundesliga, nachdem er mit Hannover abgestiegen
was
ist.
Was ich, wie gesagt, wirklich unter
aller Aber Sau das.
Finde. Aber ich muss jetzt auch wirklich, ich muss jetzt auch wirklich mal dazu sagen, versetz dich mal in die Sicht eines Hannoveraner Spielers. Du bist eigentlich quasi schon fast abgestiegen. So. Du hast einen Trainer, der dich auf der einen Seite wahrscheinlich, ich verfolge jetzt das Training nicht so, aber bei den ganzen Defiziten, die der anspricht, muss der die ja schon ordentlich striezen, damit diese Defizite aus den Spielern rauskommen. Das heißt, der striezt dich unter der Woche. Du hast den kompletten Druck von außen. Du hast die Fans, die nicht mehr hinter dir stehen, weil die sich mit dem Verein zerzopft haben und schon seit 2 Jahren irgendwie in einem Clinch mit dem Verein stehen. Du wirst von den Fans als Versager betitelt. jetzt am Wochenende im Stadion, Banner mit Versager und was weiß ich nicht noch was. Und kannst dir halt ganz einfach sagen, so, also zum Beispiel so Nikolai Müller, ne? Mal im Ernst. Dann sagt er halt, ja, bin im Sommer wieder in Frankfurt, ich spiele dann Euro oder Champions League, wenn ich will. Oder lass mich woanders hin ausleihen, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob der bei uns nochmal spielen wird. Aber auch jeder andere Spieler in Gomez sagt, oh, ich habe genug erlebt. Ich gehe ja nochmal mit in die zweite Liga, ja? Oder jeder andere Spieler kann auch sagen, ich habe ja hier meinen Vertrag und wenn ich den nicht für die zweite Liga habe, dann besorgt mir mein Spielerberater halt einen Job bei irgendeinem der neuen Aufsteiger. Also denen ist doch scheißegal, ob der Verein absteigt oder nicht. Und wenn du nicht mal für den Trainer kämpfst, der ja quasi den Verein gegenüber den Spielern auch so ein bisschen vertritt, wenn man jetzt mal ehrlich ist, und der so das Bindeglied dazwischen ist, und du die von dir eben angesprochene Einheit gar nicht auf dem Platz hast, ja, sorry, dann kannst du einfach ein Spiel, dann meldet den Spielbetrieb ab. Fahrt halt nicht mehr, tretet halt das gar nicht mehr halt an.
Also, wenn du denkst,
bevor man sich so ein Trauerspiel
hier geben muss. Wenn du denkst, im Haus Bundesliga gibt's da so irgendwo dreckigen Keller, wo Augsburg, Stuttgart, Hannover und Nürnberg drin sitzen, stellt sich raus, dieser Keller hat so ein Loch, wo Stuttgart und Augsburg noch reinkacken und in diesem Loch sitzen dann noch Hannover und Nürnberg. Wir sind echt nochmal eine Stufe unter allem. Ja, und Nürnberg tut mir so ein bisschen leid, weil das ist halt ein Aufstieg. Der hat halt, das ist halt eine Mannschaft, die in der ersten Bundesliga, die ist da reingerutscht in der zweiten Liga, die nicht gut war in dem einen Jahr, zweiten Platz gekommen. Ja, nicht mit Hannover eigentlich zu vergleichen. Ist halt eine absolute. Und Thomas Doll, ich weiß, wirklich absolut sympathischer Trainer. Und nicht nur unsympathisch, sondern auch halt technisch auch überhaupt nicht. Mit viel Dusel und mit der Unterstützung von Nürnberg da 2 Punkte geholt und das war's dann auch. Da war jetzt ja. Zweite 5:1 Klatsche. Da war die erste noch.
Selbst wenn.
Also Dortmund, Stuttgart, ne? Also wenn das quasi der Unterschied zwischen Doll und Breitenreiter ist, gegen wen du 5:1, hättest du auch Breitenreiter.
Das stimmt. Ja, aber wie gesagt, für Stuttgart extrem wichtige Punkte, weil man jetzt, ich glaube nur, was sind es, 2 Punkte, ne? Ja, doch 2 Punkte von einem tatsächlich sogar Nicht-Abstiegsplatz weg ist. Also für Stuttgart ist echt noch alles drin. Und ja, also wenn du mich fragst, Hannover, die sollen sich schon mal mit der zweiten Liga abfinden und dann ist gut. Also ich weiß auch nicht, was wir dazu noch großartig sagen sollen. Ich halt, der Verein ist, wenn du mich fragst, komplett kaputt. Das Verhältnis zu den Fans ist so gestört im Moment, dass ich frage mich, warum da überhaupt noch Leute hingehen. Ich fahre auch nicht dahin, um die Mannschaft dann auszupfeifen die ganze Zeit lang nur. Ja, ich glaube, man sollte auch einfach mal so ein paar Altlaster aus dem Kader werfen und mit einem neuen, frischen Zweitligakader in der zweiten Liga dann nochmal und dann mal gucken, 1-2 Jahre in der zweiten bleiben und dann vielleicht nochmal den Aufstieg wagen. Aber,
ja gut, 1-2 Jahre in der zweiten bleiben, sagt sie jetzt einfach. Länger als ein Jahr da drin bleibt, wird der Aufstieg, also wird es dann halt umso schwerer, sich dann nach oben zu kämpfen. Also,
ja gut, da hat man dann halt natürlich die finanziellen Mittel, um die Top-Zweitliga-Leute quasi im richtigen Moment so rauszukaufen, dass ja, du den Aufstieg wieder schaffen wirst. Ja, aber du hast halt dann hier quasi wieder diese, du hast halt im Moment auch stellenweise so ein paar alte Krücken, wo man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen muss, so, ich habe jetzt auch noch kein wirklich gutes Spiel vom Schwegler diese Saison gesehen.
Das halt auch. Ja. Frankfurt war ja schon echt.
Ja.
Es ist
ich komplett meine, verrückt. Und
Hannover ja. Muss jetzt, fängst jetzt Leverkusen, denkt, aber dann musst du nach Augsburg und spielst zu Hause gegen Schalke. Und spätestens nach den 3 Spielen, wenn du da nicht mehr als Punkt holst, kannst du wahrscheinlich einen Laden. Oder, ja. Sag mal, 4 Punkte.
Und dann sollten sie es tatsächlich so machen, wie du es gesagt hast. Vielleicht sogar irgend so einen Perspektivtrainer holen, so eine ganz, ganz junge Sau, der vielleicht irgendwie so aus der Regionalliga kommt oder so und da.
Ja, oder, ach, weiß nicht, was. Christian Titz oder so würde ja auch.
Oder
hätte ja beim HSV auch nicht die schlechteste Arbeit gemacht. Halt der HSV.
Und dann halt wirklich zu sagen, genieß das nochmal hier und dann werden auch ein paar Spieler von Hannover mit Sicherheit den Verein verlassen müssen oder wollen, wie auch immer. Und dann, also das Ding ist jetzt zum Beispiel auch, wenn man sich jetzt wieder mal in die Lage eines Spielers versetzt, ja, wenn jetzt ein Spieler dabei ist, der theoretisch gesehen einen Zweitligavertrag hat, der aber sagt, boah, ich habe eigentlich mehr Bock, erste Liga zu spielen, wenn die jetzt tatsächlich mit Doll runtergehen oder erst im Sommer einen neuen holen, dann, du hast ja als Spieler gar keine Referenz. Ja? Wenn du jetzt auf einmal irgendwie einen Trainer hast und du sagst als Spieler so, ja, ich sehe, was der Trainer hier verändert und so weiter und so fort und ein Jahr zweite mache ich mit, mein Gehalt bleibt sowieso gleich, bla bla bla, dann gehst du vielleicht auch nochmal mit runter in die zweite, so wie es zum Beispiel dann auch bei Hamburg und so war. Aber,
ich glaube auch nicht, dass jemand unter Thomas Doll freiwillig in die zweite, also.
Ich glaube, gut. Unter Thomas Doll spielt keiner freiwillig Fußball.
Ja, vermutlich. Ne? Also, ich will ja nicht komplett verteufeln. Was kann ja irgendwie sein, dass du im Abstiegskampf auch mal diese, keine Ahnung, Gefängniswärter-Mentalität, der irgendwie zu scheinen hat, anbringen kannst. Oder so. Aber sowas zieht ja keine Spieler an, dann eine Zweitliga. Also, und wenn es nichts bringt, dann musst du halt irgendwie was anderes machen, als nur diesen harten Hund dazu geben. Das bringt er ja überhaupt nicht.
Und im Großen und Ganzen kann man sagen, alle Spieler, die Kind abgeschreckt hat, die noch nicht von Kind abgeschreckt waren, die werden jetzt von Doll abgeschreckt. Ja, das ist immer definitiv. Ich würde sagen, mit den Worten gehen wir zum letzten Spiel für heute. Und zwar ist das Wolfsburg gegen Bremen. Und man muss im Großen und Ganzen sagen, es war jetzt nicht unbedingt ein gutes Spiel. Also es war ein sehr, sehr zähes Spiel. Wolfsburg war einen klitzekleinen Ticken besser. Geht dann auch in der zweiten Halbzeit in Führung. Bremen schafft es dann aber noch auszugleichen. Das Spiel geht 1-1 aus. Und ja, man hat, es ist gefühlt wieder so ein Bremen-Spiel in letzter Zeit, weil die ja sehr viele Unentschieden geholt haben. Mittlerweile auch 9, also auch nur noch ein Unentschieden weniger als Hoffenheim. Und ja, für Wolfsburg, wir haben schon drüber gesprochen, letzte oder vorletzte Folge, glaube ich, dass man zu Hause auch ein klitzekleines bisschen mal geschwächelt hat. Auch hier wäre mehr drin gewesen, aber ja, hat jetzt keiner irgendwie so, also es ist kein ungerechtes Unentschieden.
Sagen, es war ein absolutes Kackspiel zum Wolfsburger Tor. Dann hat Bremen so ein bisschen gezeigt, was sie halt können, auch Richtung Offensive, wieder unterbrochen durch Wolfsburger Konter. Ich würde sagen 1-1.
Ja, absolut. Was man da noch quasi hervorheben kann, finde ich, Bremen hat einen neuen Vereinsrekord aufgestellt, weil sie jedes Spiel diese Saison mindestens ein Tor geschossen haben. Kann man auch mal sagen. Jetzt muss man dazu sagen, da waren jetzt natürlich auch so Freistoßtor von Pizarro und so, war auch ein bisschen Glück dabei.
Das ist ja immer aber viel wichtiger halt dann mehr als eins der letzten 6 Spiele zu gewinnen.
Genau. Das ist das große Problem, weil zu den 39 geschossenen Toren auch 35 gefangene Tore dazukommen.
Burkhardt sah halt in den letzten immer nur ein. Also, die Mühe haben sich nicht erbringt.
Ja, man wurstet sich da irgendwie so durch. Braucht auf jeden Fall eine riesengroße Leistungssteigerung, um noch irgendwie was mit Europa zu tun zu haben. Und Wolfsburg, ja, ist auf dem 7. Platz im Moment jetzt, punktgleich mit Leverkusen. Man ist vollkommen im Soll. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die ersten 7, so wie wir sie jetzt gerade im Moment haben, vielleicht in der Endposition nochmal verteilt werden. Aber ich glaube, das sind unsere Europateilnehmer für nächstes Jahr. Ich würde da Wolfsburg tatsächlich mit reinziehen, weil mir Hertha, also weil mir Berlin, Hoffenheim und Bremen, die bringen mir einfach nicht diese konstante Leistung, um das noch dahin zu reißen, irgendwie da oben.
Sache mit Hoffenheim ist, kann halt, also sie spielen ja nicht schlecht, die haben eigentlich viel zu wenig Punkte dafür, die Leistung, die sie bringen. Und es sind nur 5 Punkte, also denen würde ich es am ehesten noch zutrauen, da nochmal reinzustoßen.
Ja, also wenn eine Mannschaft noch irgendwie da dazwischen
hauen kann, ich weiß es nicht, ob
dann
ich
ist es tatsächlich Hoffenheim.
Die haben jetzt bringen sich selber so ein bisschen Drama mit den stattfindenden Labbadia-Verlängerung. Man natürlich darüber diskutieren kann, das ist das Selbstverständlichste, Labbadia zu verlängern. Aber das bringt halt in die aktuelle Situation schon Unruhe rein. Für den Trainer da so ein bisschen lahme Ente. So. Muss man so gucken, wie sich das entwickelt. Wolfsburg muss jetzt zum Beispiel nach München. Also wenn Hoffenheim dann parallel gewinnt, glaube ich, gegen Nürnberg. Richtig.
Ich glaube schon, ja.
Dann sind es halt von den 5 nur noch 2 Punkte. Also da wäre ich mir nicht so sicher. Würde ich nicht ganz so deutlich sagen.
Ja.
Aber gibt Gründe, das so zu sehen.
Ja, ich würde sagen, wir sind für heute durch. Ich hätte jetzt so im Großen und Ganzen eigentlich nichts mehr. Und wir können jetzt noch zum Tippspiel gerade schnell gehen. Wo ich eine unfassbare Leistung abgeliefert habe, denn ich war tatsächlich irgendwie der Einzige, der nicht mit nur 6 Punkten. Aber ich würde mal sagen, von oben an, also du hast 12 Punkte geholt. Glückwunsch dazu auch nochmal. Mit 264 Punkten insgesamt jetzt. Nym hat den Spieltagssieg geholt mit 16 Punkten, nur noch 4 Punkte hinter dir. Mit 260 Punkten insgesamt. Dann komme ich mit 240 Punkten. Jetzt natürlich dann dadurch ein klitzekleines bisschen abgeschlagen, weil ich nur 6 Punkte geholt habe. Dann kommt meine Frau mit 13 Punkten, insgesamt 211 Punkten. Das heißt, die rollt jetzt so langsam von hinten an. Und Frankfurt Main, 13 Punkte, 170 Punkte insgesamt. Und alle danach spielen nicht mehr. Also, es wird echt spannend mit der Nym und dir da oben, glaube ich.
Nee.
Doch, das kann schon nochmal passieren. Aber ja, ich habe einen super tollen Tag gehabt und Nym hat wieder mit ihrer 2-1-Kombi einfach Punkte abgesahnt ohne Ende. Also ich ärgere mich ein kleines bisschen, dass ich Wolfsburg zu viel zugetraut habe. Ansonsten
gibt's in Frankfurt keine 6 Minuten Nachspielzeit. Hab da 2 Punkte in dem Spiel, nimm keine 3.
Ja, okay, das ist gut. So, in dem Sinne, eine von technischen Fehlern durchspickte Folge geht zu Ende. Wir bedanken uns natürlich wie immer fürs Zuhören und freuen uns über jede mögliche Bewertung. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Rückblick auf Europa und Champions League und dem 25. Spieltag der Bundesliga. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.